Herzlich willkommen bei KI im echten Leben. Ich bin Lukas und heute bin ich wieder zusammen mit Clara, die uns wie immer den Praxischeck liefert und nachfragt, was wirklich dahinter steckt. Clara, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Lukas, freue mich auch. Es gibt heute wieder einiges zu besprechen, soweit ich das sehe.
Ja, definitiv. Wir haben heute eine bunte Mischung. Urheberrecht, Vibe-Coding, KI-Agenten, Sicherheitslücken. Fangen wir mal an. Erster Punkt. CNN hat Perplexity verklagt. Über 17.000 Artikel, Videos, Bilder sollen unerlaubt abgegriffen worden sein.
Das klingt nach einer riesigen Zahl. Aber was genau ist der Vorwurf?
Perplexity soll nicht nur Inhalte gecrawlt haben, sondern dabei auch technische Schutzmaßnahmen aktiv umgangen haben. Also Mechanismen, die eigentlich Webcrawler fernhalten sollen. Und dann wurden diese Inhalte genutzt, um Chatbot-Antworten zu generieren. CNN ist damit der erste Fernsehsender, der nach gescheiterten Lizenzverhandlungen klagt.
Gescheiterte Verhandlungen? Das heißt, die haben vorher versucht, sich zu einigen.
Genau. Und Perplexity sagt jetzt, Fakten sind nicht urheberrechtlich schützbar. Das ist ein klassisches Argument. Aber CNN sagt, es geht nicht nur um Fakten, sondern um redaktionell aufbereitete Inhalte. Formulierungen, Videos, Bilder.
Das ist schon ein Unterschied. Einen Fakt zu nennen ist eine Sache. Aber wenn ich einen ganzen Artikel quasi als Grundlage nehme und daraus eine Antwort baue, da steckt ja journalistische Arbeit drin.
Absolut. Und CNN ist dabei nicht allein. Die New York Times, News Corp, die Chicago Tribune, alle haben ähnliche Klagen laufen. Das wird sich zu einem echten Grundsatzstreit entwickeln.
Und was bedeutet das für Nutzer von Perplexity? Die suchen ja einfach etwas und wollen eine Antwort.
Kurzfristig wahrscheinlich nichts. Aber wenn Gerichte entscheiden, dass solche Nutzung unzulässig ist, müssen KI-Suchmaschinen entweder Lizenzen kaufen oder ihre Quellen stark einschränken. Das würde die Qualität der Antworten direkt beeinflussen.
Oder die Preise steigen, weil die Lizenzkosten irgendwo herkommen müssen. Das ist halt die Frage, wer am Ende zahlt.
Genau. Kommen wir zum nächsten Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Vibe-Coding. Kennst du den Begriff?
Ich habe ihn gehört, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich ihn ernst nehmen soll oder ob das Marketing ist.
Berechtigte Skepsis. Also, Vibe-Coding bedeutet im Kern, dass man eine App oder ein Tool entwickelt, ohne selbst Code zu schreiben. Man beschreibt auf Englisch oder Deutsch, was man will, und ein KI-Tool wie Cursor übersetzt das in echten Code. Vitali Dodonov, Mitgründer der Plattform Stan, hat so in 14 Tagen ein LinkedIn-Content-Tool namens Stanley entwickelt.
14 Tage. Und was hat das Tool gemacht?
Es hilft Creators dabei, LinkedIn-Posts in ihrer eigenen Stimme zu erstellen und die Performance zu analysieren. 6 Wochen nach dem Launch, $50.000 monatlicher Umsatz. Und das Ziel sind $3 Millionen Jahresumsatz.
Okay, das klingt jetzt wirklich nach einer dieser Erfolgsgeschichten, die man überall liest. Aber was kann der Mann eigentlich? Er ist Chemieingenieur, kein Softwareentwickler.
Genau das ist der Punkt. Er sagt selbst, entscheidend ist nicht das Coding. Entscheidend ist, dass man ein Problem tief versteht und weiß, für wen man es löst. Das technische Handwerk übernimmt die KI.
Das klingt verlockend, aber ich frage mich, was passiert, wenn etwas schiefläuft? Wenn der Code Fehler hat, Sicherheitslücken, Skalierungsprobleme, kann er das dann überhaupt erkennen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Vibe-Coding funktioniert gut für schnelle Prototypen und einfachere Tools. Bei komplexeren Systemen mit hohen Anforderungen an Sicherheit oder Performance stößt man schnell an Grenzen, wenn man den Code nicht selbst lesen kann.
Also eher was für frühe Phasen, für Selbstständige, die schnell etwas ausprobieren wollen, nicht für kritische Unternehmenssoftware.
Genau so würde ich das einordnen. Für Wissensarbeiter und Solopreneure, die eine Idee testen wollen, ist es aber ein echter Gamechanger. Die Einstiegshürde sinkt dramatisch.
Okay, ich lass mich überzeugen, zumindest für den Prototypenfall.
Gut, dann zu etwas, das mich weniger begeistert. Amazon hatte intern eine Rangliste namens Kiro Rank, die Mitarbeiter danach bewertet hat, wie intensiv sie KI nutzen. Und was ist passiert?
Die haben die KI mit Unsinn beschäftigt, um in der Rangliste besser dazustehen?
Genau. Das nennt sich Token-Maxing. Mitarbeiter haben KI-Agenten absichtlich sinnlose Aufgaben gegeben, endlose Schleifen, bedeutungslose Anfragen, nur um den Tokenverbrauch zu steigern. Das hat Amazon richtig Geld gekostet.
Das ist doch eigentlich logisch, oder? Wenn du Menschen nach einer Kennzahl bewertest, optimieren sie die Kennzahl. Das ist kein KI-Problem, das ist ein Management-Problem.
Vollkommen richtig. Und Amazon hat die Rangliste jetzt abgeschafft. Der zuständige Manager appelliert jetzt daran, KI wirklich für sinnvolle Arbeit einzusetzen.
Appellieren, naja, ich hoffe, da kommt noch mehr als ein Appell.
Lass uns weitermachen mit Sicherheit. Zwei Punkte, die ich kurz zusammenfassen will. Erstens, Microsoft hat einem Sicherheitsforscher gedroht, der 6 Zero-Day-Lücken in Windows veröffentlicht hat, ohne Microsoft vorher zu informieren.
Warum hat er das nicht getan? Das ist doch eigentlich Standard.
Er sagt, Microsoft hat sein Konto gesperrt, über das er solche Meldungen normalerweise einreicht. Also hat er direkt veröffentlicht. Microsoft sieht das als verantwortungslos an und droht rechtlich.
Das ist eine unangenehme Situation. Einerseits, wenn Lücken öffentlich sind, können Angreifer sie sofort ausnutzen. Andererseits, wenn Microsoft Forscher ausbremst, die Lücken melden wollen, ist das auch nicht gut.
Genau dieses Spannungsfeld. Und dann noch Australien. Dort wurden ein Parlamentsabgeordneter und drei Mitarbeiter Opfer einer Phishing-Kampagne über WhatsApp. Mutmaßlich staatliche Akteure haben Prüfcodes erschlichen und so Konten übernommen.
Das klingt erschreckend einfach. WhatsApp, ein Prüfcode und schon hat jemand Zugang zu einem Parlamentskonto?
Leider ja. Und das Muster ähnelt der deutschen Signalaffäre. Es zeigt, die schwächste Stelle ist oft nicht die Technik, sondern der Mensch, der auf eine geschickt formulierte Nachricht hereinfällt.
Und das betrifft nicht nur Politiker. Das kann jedem passieren.
Absolut. Kommen wir zu etwas Positivem. Sesame, ein KI-Startup von Oculus-Mitgründern, hat eine iOS-App mit 4 KI-Agenten veröffentlicht. Maya, Miles, Simone und Charlie. Jeder mit eigener Stimme, Persönlichkeit und Gedächtnis.
Gedächtnis? Was heißt das genau?
Die Agenten erinnern sich an frühere Gespräche. Wenn du Maya heute etwas erzählst, weiß sie das beim nächsten Gespräch noch. Und die Technologie erlaubt parallele Suchanfragen, während du sprichst, also keine Pausen, kein Warten.
Das klingt tatsächlich nach einem anderen Gesprächsgefühl als bei den meisten KI-Assistenten. Aber ich frage mich, was passiert mit diesen Erinnerungen? Wer hat Zugriff darauf?
Gute Frage, und die App ist noch in der Vorschauphase. Datenschutzdetails sind noch nicht vollständig kommuniziert. Die Vision geht übrigens weiter. 2027 sollen intelligente Datenbrillen folgen und die Agenten sollen irgendwann selbstständig Aufgaben für Nutzer erledigen.
2027 ist noch eine Weile hin. Erstmal schauen, wie gut die App im Alltag funktioniert.
Pragmatisch, wie immer. Ähnlich in die Richtung geht Mistral AI mit ihrer neuen Agents API. Die ermöglicht es, mehrere spezialisierte KI-Agenten zu orchestrieren, also zusammenarbeiten zu lassen. Einer macht die Websuche, einer führt Code aus, einer analysiert Daten.
Für wen ist das? Für Entwickler?
Hauptsächlich ja. Aber die Anwendungsfälle sind breit. Softwareentwicklung, Finanzanalyse, Reiseplanung. Was mich beeindruckt hat, mit integrierter Websuche erreicht Mistral Medium im Benchmark 82% bei Faktenfragen. Ohne Websuche nur 22%.
Das ist ein riesiger Unterschied. Also ist das Modell allein gar nicht so gut, aber mit Webzugang wird es plötzlich viel besser?
Genau. Das zeigt, wie wichtig die Kombination aus Sprachmodell und Echtzeitinformation ist. Ein Modell allein kann nur auf sein Training zurückgreifen. Das veraltet schnell.
Und das persistente Gedächtnis über Gespräche hinweg, das ist auch bei Mistral dabei?
Ja, auch das ist Teil der API. Für Unternehmen, die Agenten in Workflows einbinden wollen, ist das ein echter Vorteil.
Okay, das klingt schon nach etwas, das auch Mittelständler interessieren könnte, wenn die technische Einstiegshürde nicht zu hoch ist.
Die ist noch da, ehrlich gesagt. Das ist API-Level, also braucht man Entwickler. Aber die Richtung stimmt. Dann noch kurz zu einem Thema, das eher im Hintergrund läuft, aber wichtig ist. Die Linux Foundation hat ein Projekt namens DNS-Aid gestartet. Das soll KI-Agenten über das bestehende DNS-System auffindbar machen.
DNS, das ist dieses System, das Domainnamen in IP-Adressen übersetzt?
Genau. Und die Idee ist, wenn immer mehr KI-Agenten eigenständig im Netz agieren, brauchen sie eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu finden und zu verifizieren, ohne ein zentrales Verzeichnis. DNS ist dafür schon vorhanden und bewährt. Cloudflare und GoDaddy unterstützen das Projekt bereits.
Also Infrastruktur für eine Welt, in der Agenten miteinander kommunizieren. Das ist noch ziemlich abstrakt, oder?
Ja, für Endnutzer ist das im Moment nicht sichtbar. Aber für Unternehmen, die KI-Agenten einsetzen wollen, ist Interoperabilität und Sicherheit ein echtes Thema. Und dann noch ein Sicherheitsthema, das direkt mit Agenten zusammenhängt. Prompt Injection.
Das kenne ich. Man schmuggelt versteckte Anweisungen in Texte, die der Agent liest.
Genau. Ein Entwickler hat jetzt demonstriert, wie man KI-Agenten dazu bringen kann, fremde Softwareprojekte zu sabotieren. Der Agent liest eine Datei, darin steckt eine versteckte Anweisung und er führt sie aus, ohne zu merken, dass er manipuliert wird.
Das ist beängstigend, gerade weil Agenten immer mehr eigenständig tun. Wenn ich einem Agenten sage, er soll mein Projekt analysieren und er liest dabei eine manipulierte Datei,
kann er zum Werkzeug des Angreifers werden. Genau. Das ist keine Theorie mehr. Das wurde praktisch vorgeführt. Für alle, die KI-Agenten in der Softwareentwicklung einsetzen, ist das ein echtes Warnsignal.
Und es gibt noch keine wirkliche Lösung dafür?
Es gibt Ansätze. Sandboxing, strikte Berechtigungskontrollen, aber nichts Wasserdichtes. Das Bewusstsein für das Problem muss erstmal steigen.
Okay. Und dann noch Uber in Deutschland?
Ja, kurz, Uber führt eine Audioaufnahmefunktion ein. Fahrgäste können während der Fahrt eine verschlüsselte Aufnahme starten. Die Aufnahme bleibt auf dem Smartphone, wird nach 14 Tagen automatisch gelöscht, außer man meldet einen Vorfall.
Opt-in, also nur, wenn man es aktiv einschaltet.
Genau. Und die Verschlüsselung ist lokal. Uber selbst kann die Aufnahme nicht einfach abrufen.
Das klingt eigentlich durchdacht, aber ich frage mich, wie viele Leute wissen überhaupt, dass es die Funktion gibt?
Das ist die Frage bei allen Opt-in-Funktionen. Wenn man sie nicht aktiv kommuniziert, nutzen sie nur die wenigsten. Aber vom Datenschutzansatz her ist es besser als viele andere Lösungen, die ich kenne.
Da stimme ich zu.
Gut. Dann lass mich kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Urheberrecht und KI bleibt ein heißes Thema. CNN gegen Perplexity ist nur die nächste Runde in einem langen Kampf. Vibe Coding senkt die Hürde für Selbstständige und Wissensarbeiter enorm, hat aber klare Grenzen bei komplexen Systemen. Amazon zeigt uns, dass man KI-Nutzung nicht über Kennzahlen steuern sollte. Das endet in Spielerei statt in echtem Nutzen. Sicherheit bleibt kritisch. Von Phishing über Zero-Day-Lücken bis zu Prompt-Injection. Die Angriffsflächen wachsen mit der KI-Nutzung. Und neue Agentenplattformen wie Sesame und Mistral zeigen, wohin die Reise geht. Richtung eigenständiger, vernetzter KI-Systeme. Danke, Clara, für den Praxischeck heute.
Gerne. Mein Fazit? Viel Bewegung, viel Potenzial, aber auch viele offene Fragen, die wir nicht wegdiskutieren sollten. Bleibt kritisch, Leute.